Der Predigtext, den wir gerade eben gehört haben, ist das sogenannte Magnificat, der Lobpreis Marias. Sein Bibeltext für die Weihnachtszeit, wo wir ja eher so ein bisschen besinnlich drauf sind, sage ich mal. Aber dieser Text ist eigentlich überhaupt nicht besinnlich, sondern hat ganz schön Zündstoff in sich. Das ist überhaupt nicht zahm, sondern sehr kämpferisch. Der Text hat es in sich. Worum geht's? Wir haben eben so ein bisschen die Vorgeschichte gehört. Gott hat damals vor 2000 Jahren in Israel zwei Geburtswunder getan. Einmal bei Maria, die ohne Zutun eines Mannes ihren Jesus bekommen hat, aber da gab es auch noch Elisabeth. Das ist irgendeine verwandte Tante oder so, weiß ich nicht, eine sehr alte Frau, die aber noch ein Kind von Gott bekommen hat, obwohl es eigentlich biologisch nicht mehr möglich war. Das Kind, das die einmal bekommen wird, das ist Johannes der Täufer. Er war ja mal so ein bisschen Vorläufer, kann man sagen, von Jesus, der den Weg für ihn bereitet hat, der Menschen aufgefordert hat, umzukehren von ihren Sünden, sich als Zeichen dafür taufen zu lassen und sich auf den Weg zu machen, Jesus zu begegnen. Ja, und dann, wie gesagt, Elisabeth, ihr Mann Zacharias, der kommt aber hier nicht vor, und dann kommt Maria jetzt dazu. Maria hatte eine sehr heftige Begegnung mit einem Engel gehabt, und hat die Botschaft erhalten, du wirst ein Kind von Gott im Höchsten bekommen, ohne dass dein Josef damit irgendwie zu tun hat. Und kurz nach diesen Ereignissen macht die Maria sich auf den langen Fußmarsch, geht die Elisabeth besuchen. Und als die Maria reinkommt, da passiert im Mutterleib von Elisabeth etwas Merkwürdiges. Der kleine ungeborene Johannes, der fängt an wie wild vor Freude zu zappeln und zu hüpfen. Und Elisabeth denkt sich so, huch, was ist jetzt los? Ja, es heißt, das Kind hüpft fröhlich in ihrem Bauch. Und dann macht Elisabeth etwas, was in unseren deutschen Bibeln leider zu schwach übersetzt ist. Sie macht ein lautes Geschrei vor Freude. Also stellt euch vor, jemand steht drüben im Affenkäfig und schreit so laut vor Freude, dass wir das hier noch hören. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und sie ruft, Mann, was für eine Ehre, Maria, dass du, die Mutter des Sohnes Gottes, mich besuchen kommst. Was für eine Freude, was Gott dir Unfassbares getan hat. Und dann kommt ein Satz, den Katholiken auch im Ave Maria sprechen. Maria, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Ja, dann ist Maria selber völlig hin und weg und völlig überwältigt. Und sie kann nicht anders, als fröhlich in Lobpreis, in Gebet auszubrechen. Und sie staunt unermesslich darüber, dass Gott ausgerechnet sie auserwählt hat, um Gott als Mensch zur Welt zu bringen. Sie ist ein vorher völlig unbedeutendes Mädchen, soweit wir wissen, so im Konfi-Alter ungefähr. Das ist, soweit wir wissen, damals das übliche Alter für Verlobungen. Deswegen ist sie wahrscheinlich so 14 etwa. Ja, und sie ist ein Mädchen aus Israel, damals ein völlig unwichtiger Teil der Welt. Sie kommt aus keiner wichtigen Stadt, hat keine besonders wichtige Familie. Sie hat nicht mal Geld oder irgendeine wichtige Position. Sie hat keine Kleidung irgendwelcher reichen Leute an, sondern die billige Kleidung der einfachen Dorfleute. Also vom Bekanntheitsgrad her ist sie ein absolutes Nichts eigentlich. Und Gott sagt, genau die Kleine soll meine menschliche Mutter werden. Ja, ich beklage ja manchmal, dass wir Maria eigentlich in der evangelischen Kirche viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen, obwohl es sogar einige evangelische Marienfeste gibt. Das weiß nur keiner. Deswegen hier mal gerade so ein paar neue Perspektiven. Elisabeth sagt nach der Lutherbibel, woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Oder hier in der neueren Übersetzung, womit habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn mich besuchen kommt? Da könnte man jetzt natürlich dran rumnörgeln und sagen, ja, Maria, was, Elisabeth, was soll denn das? Jesus ist doch viel wichtiger, der da in Marias Mutterleib ist. Was schenkst du denn hier Maria irgendwelche Aufmerksamkeit? Aber genau das tut sie. Elisabeth sagt nicht, was ist das für eine Ehre, dass der ungeborene Jesus zu mir kommt? Das empfindet sie sicher auch. Sondern sie sagt, was für eine Ehre, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Wir Evangelischen heutzutage empfinden nicht so über Maria. Uns ist sie normalerweise relativ egal. Elisabeth hat da scheinbar eine andere Perspektive. Zweiter interessanter Satz. Maria sagt hier, von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Gott hat große Dinge an mir getan. Es gibt in der orthodoxen und der katholischen Kirche so Gebete und Gesänge, die genau diesen Vers aufgreifen und die sozusagen einstimmen darin, Maria zu beglückwünschen. Und die sagen, Mensch, Maria, was bist du? Gesegnet. Ey, was hat Gott Geniales in deinem Leben getan? Kannst dich wirklich glücklich schätzen. Wir Evangelischen dagegen, wir ignorieren diesen Bibelvers geflissentlich. Wir gehören nicht zu diesen Menschen, die jetzt und alle Zeit Maria eine von Gott Gesegnete nennen, wie sie das hier so prophezeit hat. Wir haben allerdings ja hier am ersten Advent mit der Band zusammen Mary, Did You Know gesungen. Und das Lied ist ja auch so eine Aussage, Maria, wusstest du eigentlich, wer dein kleiner Sohn mal werden wird? Weißt du eigentlich, wen du da in deinem Mutterleib getragen hast? Da musste ich so ein bisschen schmunzeln und dachte, okay, ist doch mal ein guter Anfang, Maria auch in einer evangelischen Gemeinde ein bisschen mehr in Fokus zu rücken. Ich empfehle, wer da Interesse hat, sehr das Buch Katholisch als Fremdsprache von Johannes Hartl. Und da steht relativ am Ende ein Tipp drin. Das Beste ist, einfach mal zu Jesus sagen, Herr, zeig mir, was deine Mutter in meinem Leben für eine Rolle spielen soll. Fand ich sehr hilfreich. Gut, der zweite Teil von diesem Magnificat. Jesus ist als ganz kleiner, fast noch unsichtbarer Embryo in Marias Bauch. Und in der Bibel hören wir, es ist kein normaler Mensch. Es ist Gott höchstpersönlich als Mensch. 100% Gott, 100% Mensch, wie auch immer das funktioniert. Dieses kleine, ungeborene Kind ist König der ganzen Schöpfung, ist Herrscher über alles, was existiert. Und dieser Gott kommt als winziges, hilfloses Kind in den einfachsten Verhältnissen zur Welt, begibt sich komplett in unser Menschsein hinein. Aber er wird nichtsdestotrotz als König geboren, als allmächtiger, göttlicher, ewiger König. Und eine befreundete Pastorin hat das mal so ein bisschen folgendermaßen gesagt, die Verse, die jetzt als nächstes kommen, sind so etwas wie das Regierungsprogramm von Gottes Königreich, das durch Jesus anbricht. Mir, seiner Dienerin, sagt Maria, hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Ich hatte vor einer Weile ein evangelisches Buch mal über Maria gelesen und der Autor, der hat zu diesen Versen hier geschrieben, dass Maria offensichtlich eine ziemliche Revoluzzerin ist. Und dass man sich das so ein bisschen so vorstellen kann, dass dieses junge Mädchen hier aufsteht und siegreich die Faust ruft, hebt und ausruft, was Gott in der Vergangenheit tat und die jetzt proklamiert, durch Jesus wird Gottes Königreich so richtig anbrechen. Und was ich hier so absolut unbesinnlich und sehr kämpferisch finde, ist, dass dieser Text eigentlich eine Kampfansage ist an allen Menschen und an alle Kräfte, die die Welt dunkel machen, die sie leiden lassen und die gegen Gott anarbeiten. Ich finde, dieser Lobpreisruf von Maria ist in mehrfacher Hinsicht eine Kampfansage. Zum einen gegen die Unterdrückung von Frauen. Ich möchte es nochmal deutlich machen, bei der Geburt von Gottes Sohn in dieser Welt war kein Mann beteiligt. Es ist eine Jungfrauengeburt gewesen, einmalig in der Geschichte. Es ist für Gott überhaupt kein Problem, braucht man nicht dran rumdiskutieren. Es war kein Mann beteiligt. Wenn die Evangelien keine historisch zuverlässigen Berichte wären, sondern irgendwelche erfundenen Geschichten, dann wäre das garantiert so gelaufen, dass irgendwelche strahlenden, starken, mächtigen Männer da ins Licht gerückt werden und die nimmt Gott dann da mit ins Boot und irgendwie macht er das dann so möglich, dass die mitgeholfen haben, Jesus in der Welt zu empfangen oder so. Nein, kein Mann ist da irgendwie beteiligt, sondern Gott hat gesagt, ich wähle dieses unbekannte, machtlose, einfache, junge Mädchen. Und ich möchte es mal unterstreichen, was Gott euch Frauen damit eigentlich für eine Wertschätzung ausdrückt. Dass er damit ein unfassbares Zeichen der Liebe zu eurem Geschlecht setzt. Ja? Es ist eine einfache, demütige junge Frau, die uns Jesus gegeben hat, durch Gottes Macht. Und es gibt viele Aussagen in der Bibel, die zeigen, wie wichtig und wie würdig Gott und Jesus Frauen ansieht. Und ich glaube, das ist der absolute Höhepunkt. Er wählt ein junges Mädchen als seinen Eingang in diese Welt. Es ist eine Kampfansage gegen Unterdrückung von Kindern. Was ich gerade auch über Frauen gesagt habe, gilt genauso für Kinder. Gott hätte ja auch als fertig ausgewachsener Erwachsener, sage ich mal, zur Welt kommen können. Irgendwie so als 30-jähriger Jesus vom Himmel herabgeschwebt oder so. Hat er nicht gemacht. Er hat sich entschieden, als Baby zur Welt zu kommen. So wie wir auch. Und das ist eine enorme Wertschätzung und ein Liebesbeweis für die Kinder, die ja auch heute noch so oft Vernachlässigung erleben, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit. Manche überleben sogar den Mutterleib nicht mal, weil ihnen das Recht auf Leben abgesprochen wird. Jesus wird aber ein Kind und stellt sich damit auch hinter die Kinder und an die Seite der Kinder. Maria macht eine Kampfansage gegen Hochmütige. Hochmütig heißt aufgeblasen sein, sich wichtiger nehmen, als man ist, sich selbst über andere stellen und sich Dinge anmaßen, die einem nicht zustehen. Und in der Bibel meint hochmütig häufig Menschen, die gegenüber Gott so die Nase hochtragen und meinen, er hätte ihnen im Leben nichts zu sagen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen und nicht ihnen, wie sich's gebührt. Klare Ansage, er fegt die Hochmütigen hinweg. Es ist eine Kampfansage an Mächtige. Ich finde, das macht eine Riesenhoffnung, dieser Satz hier, dass Gott Mächtige vom Thron stürzt. Gerade in unserer Zeit, wo so viele Diktatoren auf dem Vormarsch sind und wo immer mehr die Waffen sprechen, wo immer mehr Menschen in Elend, in Schmerz, in Vertreibung versinken. Maria verkündet hier, Gott wird die stürzen, die ihre Macht nicht für Menschen, sondern gegen Menschen einsetzen. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass seit der Zeit von König Herodes, der Jesus ermorden wollte, ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass damals bis heute Menschen Jesus und seine Gemeinde blutig verfolgen. Weil ich glaube, dass die Tyrannen dieser Welt ganz genau verstanden haben, dieser König Jesus wird mir gefährlich, weil er mein Untergang sein wird. Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Noch zwei Punkte dazu. Es ist eine Kampfansage gegen Hunger. Es heißt hier, Gott wird Hungrige mit Gutem sättigen, Reiche mit leeren Händen vor die Tür setzen. Jesus will ganz alltagsnah und ganz praktisch, dass Menschen das zum Leben haben, was sie brauchen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Sachen zum Essen. Ich glaube, das kann man sehr allgemein für jeden Mangel auch sagen. Im Gegensatz zu vielen anderen Herrschern der Geschichte hat dieser König Jesus die täglichen Nöte von uns kleinen Menschen im Blick. Und zuletzt, es ist auch eine Kampfansage gegen Judenhass. Noch bevor Jesus geboren wird, ist hier schon die klare Ansage drin, wie er seinem eigenen jüdischen Volk begegnen will. Er will helfen, er will retten, er will aufrichten. Ja, mir tut es manchmal echt weh zu bedenken, was mussten Juden alles Grausames erleiden, auch von sogenannten Christen. Und was haben sich Menschen manchmal zu Unrecht auf die Bibel berufen, um Juden das Leben schwer zu machen? König Jesus liebt sein Volk. Trotz mancher harscher Aussage, die er in der Bibel macht, aber er tut es aus einer schmerzlichen Liebe heraus, nicht um zu zerstören. Ja, die Überschrift über das alles, was ich jetzt gesagt habe, die Überschriften über diese Kampfansagen, ist, glaube ich, dieser Vers ganz am Ende, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Diese Kampfansagen hier sind nicht die eines Tyrannen, der von Bosheit angetrieben wird, sondern es ist die Barmherzigkeit eines Vaters, der seine Kinder leiden sieht und der tief im Herzen davon gepackt ist und für uns, für seine Söhne und Töchter alles gibt. Ich frage mich, ob wir Weihnachten nicht manchmal ein bisschen zu einseitig feiern, ob wir uns nicht ein bisschen zu einseitig so auf die Gemütlichkeit konzentrieren und auf das Schöne, auf das Warme und so. Ich glaube, hier kommt noch so eine ganz andere Perspektive auf Weihnachten rein, die leicht ins Abseits gerät. Weihnachten, das hören wir aus diesen Worten von Maria, es ist eine Kampfansage des barmherzigen Gottes gegen die Unbarmherzigkeit in der Welt. Weihnachten feiert Gottes Liebe, der eben nicht still herumsitzt, sondern der für uns brennt und der uns Menschen und unsere Welt komplett verändern möchte. Und von daher, lasst uns doch mal in der Weihnachtszeit wirklich so aufstehen und das feiern und sagen, Mensch, der König kommt, Jesus ist da, der Herr dieser und der nächsten Welt, der Herr über alles Sichtbare und Unsichtbare. Sein Königreich wird niemand aufhalten und sein ist die Macht, jetzt und in Ewigkeit. Man kann das falsch verstehen und sagen, ja, also es ist schon sehr viel Schlimmes und sehr viel Elend in der Welt, aber wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann wird er das alles richten. Das ist schon klar, das ist richtig, aber zurücklehnen ist nicht angesagt. Wenn Jesus diese Dinge auf dem Herzen hat, wenn Jesus möchte, dass in dieser Welt Menschen geholfen wird, dann sollte uns das auch wichtig sein. Das, was Jesus eine Herzensangelegenheit ist, das sollte auch für uns eine Herzensangelegenheit sein. Christsein heißt, ein Jünger von Jesus sein. Und als Jünger von Jesus soll ich seine Liebe, soll seine Wärme und Güte weiter in die Welt hineintragen, damit Menschen an meinem Leben ablesen können, wie Jesus ist und wie es in der Welt sein wird, in der er regiert. Von daher ist Weihnachten ein neuer Aufruf, die Ärmel hochzukrempeln und verstärkt ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen, wo kann ich als Christ ganz konkret in der Weihnachtszeit helfen, dass König Jesus in der Welt sichtbarer und erlebbarer wird? Wo können wir mit Jesus zusammen am Stuhl von hochmütigen und mächtigen Leuten sägen? Wo können wir Menschen stärken, auch gerade Frauen, Kinder, sie wertschätzen, Hunger mildern, Mangel abhelfen? Wo können wir Menschen ein Segen sein? Ich weiß nicht, ob jemand Kontakt mit Juden hat, also dann wäre es ein Gebetsanliegen zu sagen, Herr, wo kann ich diesen Menschen aus deinem Volk segnen? Aber wenn nicht, gibt es genug andere Menschen, wo wir fragen können, Herr, was kann ich tun, damit deine Liebe hier sichtbar wird? So ein paar praktische Vorschläge. Immer sehr nachdrücklich zu empfehlen ist das Gebet für verfolgte Christen. Wir haben das Privileg, wir können uns frei in Deutschland versammeln, unseren Glauben leben. Die allermeisten Christen auf der Welt können das nicht. In dieser Sekunde treffen sich Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt und müssen Angst haben, ob nicht nächste Sekunde die Polizei vor der Tür steht und sie einsperrt, nur weil sie Christen sind. Das ist der Standard in der Gemeinde Jesu Christi. Aber wir können erstens für sie beten. Das klingt so banal, aber es sagen immer wieder verfolgte Christen, Leute, wir spüren das, wenn ihr auf der anderen Seite der Welt für uns betet. Gott ist bei uns und ihr stellt euch im Gebet hinter uns. Es gibt aber mehr, was man tun kann. Wir können Protestschreiben an Staatschefs richten in den betreffenden Ländern. Wenn man auf die Seite von Open Doors geht, findet da Vordrucke. Oder es gibt Internetseiten wie change.org, wo man Petitionen unterschreiben kann. Neulich hat da eine Sache sehr Erfolg gehabt. Die Hebammen sollten ja aus dem Pflegebudget gestrichen werden. So eine Schwachsinnsidee jetzt echt mal. Und es haben sich aber Millionen Menschen zusammengefunden, die dagegen ins Feld gezogen sind, haben eine Petition unterschrieben und es wird zurückgenommen. Es wirkt. So, das ist jetzt nicht primär etwas, was Menschen zu Jesus führt. Ja, also das ist natürlich schon wichtig, dass wir als Christen bei allem sozialen Handel auch immer diese missionarische Perspektive im Blick haben. Also es geht nicht einfach nur darum, gute Taten zu tun. Es geht darum, sie im Namen Jesu zu tun. Und da, wo Gelegenheiten sind, sollen wir Menschen ganzheitlich helfen. Und das schließt auch ein, ihnen zu erzählen, dass Jesus eine Beziehung mit ihnen haben möchte. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus etwas dagegen hat, wenn solche Dinge geschehen. Ich glaube, er freut sich trotzdem auch über jede Hilfe, über jedes Stück, wo Menschen in seinem Namen die Welt ein Stück besser machen. Wo gibt es Ehepartner, wo gibt es Kinder, Freunde, Nachbarn, die zu wenig Liebe bekommen, vielleicht auch zu wenig Liebe von mir? Wie kann ich Menschen um mich herum heilen? Wie kann ich aufrichten? Wer braucht gerade ein gutes Wort? Wer braucht gerade einen Trost? Wer braucht praktische Hilfe? Aber wo ist vielleicht auch ein Mensch, der einen Schuss vor den Bug braucht? Klar, aber in Liebe natürlich. Der ein Stoppschild aufgezeigt braucht, weil es ein Mensch ist, der Schaden anrichtet. Werdet einfach mal kreativ. Das sind nur ein paar wenige Beispiele. Und überlegt und vor allem aber lasst uns beten um eine konkrete Führung Gottes. Er hat ja am besten den Überblick, wo Not am Mann ist und wo wir gebraucht werden. Und er wird sich nicht lange bitten lassen. Am wichtigsten ist mir der Gedanke, Gott macht sich an Weihnachten ganz klein. Er macht sich ganz gemein mit den Allerkleinsten. Und gleichzeitig lässt er hierdurch Maria verkünden, dieser Gott wird in der Welt mächtig aufräumen. Er guckt nicht einfach tatenlos zu bei all dem, was hier in der Welt geschieht, sondern er sagt, Leute, ich packe das an. Ich komme als Mensch in eure Welt und ich werde meinen Thron als ewiger Herrscher einnehmen, zu gegebener Zeit. Und ihr als meine Gemeinde, ihr seid mein Flaggschiff, ihr seid meine, Ja, Armee klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber die Bibel verwendet dieses Wort. Ihr seid meine Soldaten der Liebe und des Friedens und der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Und ihr sollt meine Liebe, meine Schönheit in die Welt hinaustragen, damit Menschen sehen, wie es in meinem Königreich aussieht. Amen.